Wir wollen drei Verse aus Apostelgeschichte 2 lesen. Apostelgeschichte 2, Vers 23 und 24. Diesen übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von denselben behalten würde. Und Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Liebe Brüder und Schwestern, das sind Worte aus der Pfingstpredigt und damit begann ein ganz neues Zeitalter. Wir nennen es das Zeitalter der Gnade oder das Zeitalter des Heiligen Geistes, auch das Zeitalter der Gemeinde. Ich glaube, eines der schönsten oder vielleicht das schönste, das je da war. Und der Kern der Pfingstpredigt ist nach meiner Überzeugung die Botschaft von der Auferstehung Jesu. Aber wenden wir uns jetzt zunächst einmal kurz der Lage der Menschheit im Allgemeinen zu. In der Schule haben wir alle Geschichtsunterricht bekommen und da haben wir in erster Linie von den Kriegen gelernt. Was wir noch wissen, 30-jähriger Krieg, 7-jähriger Krieg und so weiter. Und die großen Leute waren die Herrscher und die Feldherren und die Eroberer. Attila, Genghis Khan, kennt noch mancher. Es gibt aber auch Wohltäter der Menschheit, die arbeiten aber mehr im Verborgenen. Und ich glaube, zu den ganz großen Wohltätern gehören die Ärzte. Wenn ich daran denke, wie es vielleicht vor 300 Jahren aussah, wenn man sich da operieren lassen musste, davor kann einem ja nur grauen. Als Wohltäter empfinde ich auch die Erfinder, die uns einen elektrischen Strom ins Haus gelegt haben, dass wir mit einem Fingerdruck Licht oder Wärme erzeugen können, die uns das Telefon geschenkt haben. Das sind alle Leute, die uns viel geholfen haben. Aber zwei Fragen, die kann keiner lösen. Und das sind die Fragen nach dem Glück und nach der Erhaltung des Lebens. Fragen wir uns zunächst kurz, was Glück ist. Ich will dazu Napoleon zitieren. Der hat gesagt, Glück ist für mich die höchste Ausgestaltung meiner Fähigkeiten. Nun, er hatte Fähigkeiten und das ist ihm auch ganz gut gelungen mit der Ausgestaltung. Aber der Mehrzahl der Menschen gelingt es natürlich nicht. Und bei ihm ging es auch nicht immer gut. Die letzten Jahre waren ja bitter auf der Felseninsel. Aber er hat das gesagt, was man heute immer wieder sagt, Selbstverwirklichung. Das war für ihn Glück. Nun das Zweite, das Leben erhalten. Das versuchen die Ärzte nicht einmal. Sie versuchen nur, es so im normalen Maße zu erhalten, ein wenig zu verlängern. Aber der Gedanke, dass sie uns ewiges Leben geben könnten, der kommt ihnen gar nicht. Ich las kürzlich ein Wort von Karl Friedrich von Weizsäcker über unser menschliches Dasein, das erschütternd ist. Er schreibt, Dasein ist ein nie gestillter Durst nach Sein und nach Lust, der ein nie endendes Leid hervorruft. Nun müssen wir uns daran erinnern, wer er ist. Er ist ein anerkannter Naturwissenschaftler, kein Mann, der immer ein schweres, mühsames Leben gehabt hat, sondern er gehört eindeutig zu den oberen 10.000. Und der kommt zu dem Ergebnis, Dasein ist ein nie gestillter Durst nach Sein, also nach Leben, und nach Lust, setzen wir mal Glück, und der führt zu einem nie endenden Leid. Das ist das Problem, das gelöst werden muss. Erhaltung der Existenz des Lebens und wirkliches Glück. Und das zu lösen, ist für uns Menschen unmöglich. Und da haben wir nun Jesu Botschaft, die Botschaft der Bibel, die Botschaft von der Auferstehung, die bringt uns die Lösung dieses ganz großen Problems, Sterben, Verderben, die bringt uns das, wonach wir uns sehnen. Natürlich ist der eigentliche Tag, bei dem es um die Auferstehung geht, Ostern. Und wir wollen uns einmal vor Augen halten, welch ein gewaltiger Gegensatz bestanden hat zwischen Karfreitag und Ostern. Es gibt ja im menschlichen Leben auch hin und wieder eine ganz radikale Wende. Für mich ist da immer ein interessantes Beispiel das Leben des polnischen Politikers Gomulka. Der hat etwa 4 Jahre, nachdem er vorher schon ein angesehener Politiker war, im Kerker gesessen und ist gegen alle Erwartung wieder herausgekommen, rehabilitiert worden und wieder Ministerpräsident geworden. So etwas gibt es hin und wieder im Leben. Aber der Unterschied zwischen Karfreitag und Ostern war doch viel größer. Versuchen wir einmal, ihn uns vorzustellen. Die Jünger waren 3 Jahre lang mit dem Herrn durchs Land gezogen. Sie hatten alles aufgegeben, alles verlassen. Da war sicher mancher, der ihnen sagte, ihr seid wohl nicht ganz klar mit eurer Erwartung, ihr solltet lieber ein normales Leben führen. Aber nein, sie waren überzeugt, dass Jesus der Messias ist und sie folgten ihm. Es ging durch manche Schwierigkeiten. Wir lesen einige Male, als sie ihm nachfolgten, entsetzten sie sich. Aber dann kam ein für sie wunderschöner Tag, der Tag, an dem der Herr in Jerusalem im Triumph einzog. Und kurz darauf lesen wir in Lukas 22, dass sie sich darüber unterhalten haben, wer der Größte sei. Durchaus natürlich. Sie waren sicher, dass ihr Führer jetzt bald die Regierung übernehmen würde. Und dann waren sie so etwas wie die Minister. Und da haben sie schon mal versucht, die Posten auszuhandeln. Hätten wir wahrscheinlich auch getan. Und dann kam dieser schreckliche Donnerstagabend, an dem der Herr festgenommen und gefesselt wurde. Warum hat er nicht wie Simson die Seile zerrissen? Dann stand er vor Pilatus und zu aller Überraschung schwieg er. Er, der doch sonst nie um eine Antwort verlegen war, der alle seine Gegner ihm wegfegte, er schwieg. Dann wurde er gegeißelt und gekreuzigt. Und als dann einer rief, wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz, da haben sie vielleicht noch ein ganz klein wenig Hoffnung gehabt und gedacht, wenn er jetzt käme, dann. Aber er kam nicht. Dann kam der Tod, das Grab, die Enttäuschung, die Angst, die Blamage, vielleicht Wut auf ihre Gegner, Verzweiflung und Abkehr von ihrem Herrn. Wir aber hofften, da war keine Hoffnung mehr. Und dann kam Ostern. Dieser einmalige Tag, dieser Tag, an dem der Tod überwunden wurde. Und da werden Sie sich daran erinnert haben, dass der Herr mit seinem Sieg über den Tod auch immer unseren Sieg über den Tod verbunden hat. Er hatte ihnen gesagt, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Das wussten sie jetzt. Er lebte, also auch sie. Er hatte gesagt, ich bin gekommen, auf dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Er hatte darauf hingedeutet, wie viel wichtiger das ewige Leben ist als das irdische. Denken wir an das Wort: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts zu tun vermögen. Ich will euch aber den zeigen, fürchtet aber den, der Gewalt hat, nach dem Tode in die Hölle zu werfen. Ja, ja, sage ich euch, den fürchtet. Und später hat sie eine so wunderbar zusammengefasst: Er hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat, das ist ein Teufel. Und Paulus konnte gar schreiben: Verschlungen ist der Tod in sich. In Apostelgeschichte 26, als der Apostel Paulus sich als Untersuchungsgefangener vor Festus, dem römischen Verwaltungsbeamten, verteidigt, lesen wir, dass Festus Paulus zuruft: Paulus, du rasest. Warum sagt er das? Was hatte Paulus denn gesagt? Das lesen wir in Apostelgeschichte 26. Ich lese einmal von Vers 22 an. Da mir nun Beistand von Gott zuteil wurde, stehe ich bis zu diesem Tage bezeugend sowohl Kleinen als Großen, indem ich nichts sage, außer dem, was auch die Propheten und Moses geredet haben, dass es geschehen werde, nämlich, dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volke als auch den Nationen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Apostel Paulus diesen Satz, dass er durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, mit einer solchen Überzeugung hinausgerufen hat, dass Festus gesagt hat: Paulus, du rast. Unser Herr hat Licht verkündigt, über den Tod hinaus. Und das ist Gottes Botschaft. Und liebe Brüder und Schwestern, wenn mir das gegenwärtig wird, dann empfinde ich einen tiefen Schmerz, was in unserer Zeit aus von dieser Botschaft in den christlichen Gemeinden übrig bleibt. Was wollen denn einige in einer Gemeinde? Anstatt zu jubeln über die Botschaft Jesu, da suchen sie Mitmenschlichkeit. Die gibt es im Kanarienclub, Vogelclub auch. Anstatt die Verbindung zu Gott zu suchen, suchen sie die Verbindung untereinander. Sollen wir einander denn keine persönliche Wärme und keinen Trost bringen? Ganz sicher. Aber nicht vergessen, wie wenig das ist. Ich will das einmal an einem Beispiel klar machen. Wenn eine Frau die Hand ihres sterbenden Mannes hält, dann ist ihm das wahrscheinlich ein Trost und sie tut recht daran. Hilfe ist es aber nicht. Und in fast allen Fällen ist der Trost, den wir geben, der Ausdruck unserer Ohnmacht. Verstehen wir das doch? Und Gott ist nicht ohnmächtig. Gott gibt Hilfe. Natürlich kann jetzt einer zu mir kommen und sagt: Es steht doch im Alten Testament geschrieben, wie eine Mutter tröstet, so tröste ich euch. Ja, da steht geschrieben. Steht aber noch was ganz anderes geschrieben. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Nicht auf, dass er uns tröste, sondern steht da, auf, dass er uns zu Gott führe. Gott bringt echte, wirkliche Hilfe. Und das sollte unser eigentliches Anliegen sein. Und wenn es das nicht ist, dann haben wir wenig verstanden. Wir Menschen hängen doch am Leben. Aber mit einer Verlängerung ist uns doch nicht geholfen. Im Alten Testament lesen wir vom König Hiskia. Hiskia erkrankte. Der Prophet Jesaja kommt zu ihm, bestellt ihm eine Botschaft Gottes. bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Hiskia ist erst in der Mitte seiner Jahre. Er ist verzweifelt. Er weint. Er bittet Gott um 15 zusätzliche Jahre. Und Gott gibt sie ihm. Vor Jahren kannte ich einen Bruder, der war auch in der Mitte seines Lebens zu Tode erkrankt. Und auch er hatte Gott um 15 Jahre gebeten. Und er wurde wieder gesund. Und er hat sich sehr darüber gefreut. Aber die 15 Jahre gingen zu Ende. Und er wurde wieder schwer krank. Dann hat er Gott ein zweites Mal um 15 Jahre gebeten. Und Gott hat ihn wieder gesund gemacht. Ich habe dann davon gehört, als die zweiten Jahre etwa 3 Jahre lang liefen. Was weiter aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Aber wir können die Rechnung ja schon fortsetzen. Wir suchen doch mehr als 15 Jahre. Wir suchen doch das ewige Leben. Und das ist es, was Gott uns gibt. Und wir müssen uns zurückbesinnen auf die ganz großen Dinge der biblischen Botschaft. Davon brauchen wir das Kleine nicht zu lassen. Aber wir setzen so leicht das Kleine an die Stelle des Großen. Jetzt wollen wir natürlich Sicherheit mit der Botschaft der Auferstehung. Die wollen wir Menschen immer. Und wenn mich jemand fragt, ist denn die Auferstehung Jesu begründet und die Auferstehung der Toten nachgewiesen? So könnte ich mehrere vernünftige Dinge nennen. Ich will aber von allem nur eins nennen. Die Antwort Jesu an die Sadduzäer. Es gab zur Zeit Jesu 2 religiöse Gruppen in Jerusalem. Die einen waren die Sadduzäer, die würde man heute liberale Theologen nennen. Es wird uns in Apostelgeschichte 23 gesagt, dass sie nicht an die Auferstehung glaubten, dass sie nicht anerkannten, dass Engel und Geist gibt. Dann waren da die Pharisäer, die würde man heute Fundamentalisten nennen. Die Pharisäer waren oder versuchten, die ganze Bibel, das damalige Alte Testament, völlig als Wort Gottes anzuerkennen. Wie weit es ihnen gelang, ist eine zweite Frage. In Markus 12, Vers 18 lesen wir, dass die Sadduzäer zum Herrn kommen und ihm nachweisen wollen, dass gar keine Auferstehung geben kann. Und der Herr antwortet ihnen so kurz zusammengefasst mit Folgendem. Er sagt, Gott nennt sich den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und daraus geht hervor, dass Abraham, Isaak und Jakob im Leben sind. Denn Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und der Herr fügt hinzu, ihr irrt also sehr. Es ist sehr interessant zu sehen, welche Wirkung der Herr mit seinen Ausführungen erzielt. Was er sagt, ist eine Beweisführung ausgehend vom Charakter Gottes. Er sagt gewissermaßen, weil Gott so ist, wie er ist, darum lässt er die, zu denen er sich bekennt, Abraham, Isaak und Jakob, nicht im Tod. Ganz logisch. Das hat aber nur Wirkung für die, die Gott kennen, die Gott verstehen. Hat er denn die Sadduzäer überzeugt? Kein bisschen. Es ist wichtig für uns, das zu sehen. Es gibt auch für uns Menschen, die können wir nicht überzeugen. Nicht einmal der Herr Jesus konnte seine Gegner hier auf der Erde überzeugen. Ich werde gleich einen Text vorlesen, der rund 30 Jahre nach diesem Gespräch geschrieben wurde, aus dem hervorgeht, dass die Sadduzäer immer noch den Gedanken an die Auferstehung bekämpften. Wie stand es denn mit den Pharisäern? Die brauchte der Herr nicht zu überzeugen. Die waren Anhänger der Lehre von der Auferstehung, wie sehr, das wollen wir einmal lesen, aus Apostelgeschichte 23, da steht der Apostel Paulus wieder als oder immer noch als Angeklagter vor Gericht. Und ich lese von Vers 6 an. Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil von den Sadduzäern, der andere aber von den Pharisäern war, rief er in dem Synedrium: Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern. Wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Als er aber dies gesagt hatte, entstand ein Zwiespalt unter den Pharisäern und Sadduzäern, und die Menge teilte sich. Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen beides. Es entstand aber ein großes Geschrei, und die Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf und stritten und sagten: Wir finden an diesem Menschen nichts Böses. Die Pharisäer also kämpften geradezu für den Gedanken, es gibt eine Auferstehung. Jetzt stehen wir vor einer erschütternden Tatsache. Diese Gruppe, die für die Auferstehung eintrat, die waren Feinde des Mannes, der von sich sagen konnte: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Da hätte es doch eine Einheit sein müssen. War es aber nicht. Wie ist das zu erklären? Wir lesen darüber einiges in Johannes 8. In Johannes 8 berufen die Pharisäer sich auf Abraham. Sie sagen in Vers 39, Abraham ist unser Vater. Das sind Gedanken, die gibt es auch heute noch. Abraham hatte etwa 2000 Jahre vor ihnen gelebt. Wenn sie nicht mehr zu sagen hatten als das, dann war es nicht genug. In Vers 41 lesen wir, dass ihnen sogar noch was Besseres eingefallen ist. Da sagen sie: Wir haben einen Vater, Gott. Und darauf sagt der Herr Jesus: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Ich weiß nicht, ob uns schon einmal aufgefallen ist, dass unser Herr hier einen Schluss zieht. Einen ganz einfachen, selbstverständlichen Schluss. Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Wir ziehen im Glauben selten Schlüsse. Schlüsse gehören doch in das Gebiet der Mathematik, nicht wahr? Da gibt es sie am laufenden Bande. Ich will einen nennen. Das nennt man ein Gesetz, eins der allereinfachsten. Sind zwei Größen einer dritten gleich, sind sie auch untereinander gleich. Um das mal etwas näher zu erklären. Nehmen wir an, die dritte Größe ist 70 Kilo. Wenn Karl 70 Kilo wiegt und Anna 70 Kilo wiegt, dann ist Karl so schwer wie Anna und Anna so schwer wie Karl. Das ist einfach so. Folgerung. Und jetzt geht der Herr Jesus so weit und zieht im geistlichen Bereich eine Folgerung. Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Ah, sagen einige, schrecklichen geistlichen Dingen kann man sowas doch nicht. Ist uns eigentlich schon aufgefallen, dass wir laufend Folgerungen oder dass wir eine Folgerung immer so ziehen? Ja, die ziehen wir. Und wenn einer daran rütteln will, dann werden wir sehr böse. Johannes 3, Vers 16. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Da auf einmal sind wir ganz für Folgerungen. Da sagen wir, wenn die Voraussetzung erfüllt ist, dann wird das wahr. Und dann können wir einen stundenlangen Vortrag halten, dass ein Gläubiger nicht verloren gehen kann. Gewöhnen wir uns doch einmal an, nicht nur da Folgerungen zu ziehen, wo sie uns so gut passen und wo sie uns so angenehm sind, sondern sie wirklich
hinter jedes Wort der Bibel zu setzen, wo Gott eine Folgerung zieht, dann bekommen wir ein viel, viel klareres Bild. Die Pharisäer waren eine unangenehme Gruppe. Die Pharisäer, die konnten die großen Linien nicht sehen. Und ich will einmal ein Wort über die Pharisäer lesen, das sehr aufschlussreich ist. Es steht in Matthäus 23, in dem Kapitel, in dem der Herr das dreifache Wehe über die Pharisäer ausruft. So leicht zu behalten, Matthäus 23, Vers 23. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Krausemünze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Da sehen wir es. Der Herr sagt nicht mit dem Kümmel und Anis, das ist nicht wichtig. Er sagt, das hättet ihr nicht lassen sollen. Macht das weiter. Verzehntet euren ganzen Kleinkram in eurem Gemüsegarten. Aber vergesst darüber nicht die ganz großen Linien, die wichtigen Dinge, das Gericht und den Glauben und die Barmherzigkeit. Seht, in der Gefahr sind wir immer. Wir Menschen neigen dazu, uns so etwas herauszunehmen und zu sagen, das ist es. Das ist vielleicht durchaus richtig, was wir da betonen. Aber nichts gibt uns das Recht, wegen einer Wahrheit eine andere auszuklammern. Und das war die Eigenart und das Besondere an den Pharisäern. Ich fürchte, wir haben manches gemein mit den Pharisäern. Wenn ich schon das Wort Schriftgelehrte höre, sehr wichtig, dass man die Bibel kennt. Sehr wichtig, dass man sie ernst nimmt. Ich las gestern Abend noch etwas über Whitfield. Er sagt, er lese die Bibel hauptsächlich auf seinen Knien. Und er lese sie Zeile für Zeile. Und er betete oft über jede Zeile. Da sehen wir einmal, wie ernst dieser Mann die Bibel genommen hat, wie er sich hinein versenkt hat. Und doch will ich nie ein Schriftgelehrter sein. Unter einem Schriftgelehrten verstehe ich einen, der bei der Schrift stehen bleibt. Nein, die Bibel muss mich hinführen zu Gott. Ich muss über den Text hinauskommen. Ich muss Gott erfahren, Gott erleben. Wie es Tozer einmal sagt, wir können nicht einen Gott lieben, der nur die Ableitung von einem Text ist. Der Text muss mich hinführen zu Gott. Kein Schriftgelehrter, sondern Gotteskenner müssen wir sein. Die Bibel das Werkzeug und Gott das Ziel. Was sind denn nun die großen Dinge, die wir sehen müssen? Ich glaube, einige der größten Dinge und entscheidenden ist dieses. Wir müssen sehen, dass Gott heilig ist und dass wir Menschen Sünder sind. Das ist entscheidend. Das müssen wir sehen. Die Bibel versucht immer wieder, uns das klar zu machen. Sie sagt uns zum Beispiel von Gott, die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. An einer anderen Stelle, ich glaube, bei Habakuk heißt es, du bist so rein an Augen, um Sünde anzuschauen. Im Hebräerbrief heißt es, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Dem Gedanken müssen wir einmal nachgehen. Wenn Feuer angefangen hat, dann kann man es kaum noch stoppen. Die einzige Rettung, damit bei uns nicht alles verbrennt, ist, dass wir das Feuer von vornherein fernhalten. Sonst kann keiner mehr helfen, nicht einmal die Feuerwehr. Dann sagt uns die Bibel von Gott, Gott ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. Da ist gar kein Platz für falsch. Da ist kein Platz für irgendetwas Böses. Gott ist Licht und dann unsere Sündhaftigkeit. Ich freue mich, dass es einige geistlich große Männer gegeben hat, die ganz offen ihre Sündhaftigkeit bekennen. Einer von ihnen ist Pascal, der bekannte Physiker und Theologe. Pascal hat gesagt, ich habe es ja schon oft zitiert, weil ich der Mensch bin, der ich bin. Voller Ichsucht, voller Ehrgeiz, voller Neid, voll übler Nachrede, voll schmutziger sinnlicher Gedanken. Darum ist das Evangelium für mich eine unwiderstehliche Botschaft. Und ich kann nicht verstehen, dass überhaupt ein Mensch daran vorbeigeht. Oder da ist Oswald Chambers. Chambers, der von sich sagt, ich habe Gedanken, die ich nicht einmal auszusprechen wage. Oder da ist der schottische Prediger Murray McShane, über den so viele Bücher geschrieben worden sind. Der sagt, immer wieder kommen diese schmutzigen Gedanken in mich hinein. So, dass ich mich schäme, den Herrn überhaupt noch um Verzeihung zu bitten. Die sagen uns, was ist, sagen uns aber auch, wie sehr sie das hassen und verabscheuen. Und eins ist mir an diesen Männern immer so wichtig. Da ist keiner, kein einziger, der sagt, das geht nicht anders, das muss so sein. Ich werde nie besser, keiner. Sie alle haben das Verlangen und es ist ihr innerstes Gebet, oh Gott, mach mich zu einem Heiligen. Der Gedanke, es geht nicht anders, der ist heute verbreitet, bei diesen Männern nicht. Wenn ein Mensch nun Gottes Heiligkeit erkennt und seine eigene Sündhaftigkeit, dann bleibt nur noch eins übrig, der Ruf nach Gnade. Und wenn wir dann erkennen, wer Gott ist, vollkommene Heiligkeit, dann empfinden wir, dass etwas ganz Besonderes nötig war, damit dieser Gott uns Gnade erweisen konnte. Das ist ja das große Problem in Römer 3. Wenn es da heißt, auf dass Gott gerecht sei und den Rechtfertigen, der des Glaubens an Jesus ist, dann geht es ja gar nicht um den Sünder, der gerechtfertigt werden soll, sondern es geht um die Frage, ist Gott überhaupt noch gerecht, wenn er, der Heilige, einen Sünder gerecht spricht? Das tut er doch. Gott spricht doch Schuldige frei. Und warum kann er es? Weil der Herr die Schuld gesühnt hat. Erinnern wir uns an das herrliche Wort aus 2. Korinther 8, Vers 9. Da heißt es von der Gnade unseres Herrn, denn ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, welcher, da er reich war, um euretwillen arm wurde, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Oder 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Das ist der Boden, auf dem wir stehen. Und jetzt wollen wir uns noch einmal fragen, wie ist es denn bei uns mit den Folgen? Unser Herr zog ganz klar einen Strich. Wenn Gott euer Vater wäre, dann würdet ihr mich lieben. Das ist aber nicht der einzige Ausspruch. Ich will einen anderen nennen. Wie könnt ihr Gott glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, aber die Ehre, die vor Gott allein gilt, nicht suchet? Unser Herr gibt uns damit einen Maßstab, an dem wir unseren Glauben messen können. Das sollten wir tun. Wenn ich also einer bin, der Ehre vor Menschen sucht, dann bestreitet der Herr mir, dass ich an Gott glaube. Ist das vernünftig? Durchaus. Wir Menschen suchen immer die Ehre des Größten, mit dem wir es zu tun haben. Keiner wird, wenn der Generaldirektor hereinkommt, sich noch bemühen, bei den Prokuristen einen guten Eindruck zu machen. Dann bemüht er sich immer vor dem Generaldirektor. Und wenn einer Ehre vor Menschen sucht, und wie viele laufen da herum, ach, das kann man sogar in einem so kleinen Kreis wie bei unserem feststellen. Je nachdem, wer am Morgen anwesend ist, davon hängt die Aktivität des einen oder anderen ab. Ehre vor Menschen. Durchaus in Ordnung, solange wir nur Menschen unter Menschen sind. Aber wenn ich Gott kenne, dann suche ich die Ehre, die vor Gott gilt. Oder denken wir an ein anderes Wort, auch aus Johannes 8. Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Das ist ein ganz ernster Satz, aber auch solch eine Folgerung. Das heißt doch, wenn ich aus Gott bin, dann bin ich ansprechbar durch das Wort Gottes. Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Der andere nicht? Nein. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Die Botschaft der Bibel ist logisch bis ins Letzte. Das ist nicht so eine Wischiwaschi-Botschaft. Man kann es auch so sehen, die meinen das, die können doch nicht Unrecht haben. Wer weiß, vielleicht, seien wir tolerant. Das sind alle die, die noch keinen Boden gefunden haben. Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Oder, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Wieder so eine Folgerung. An all den Worten können wir uns messen. Es ist gut, dass wir, wenn wir uns messen. Ich finde es jämmerlich, wenn wir uns nicht messen. Ich habe hier vor einigen Wochen erzählt von einem alten Prediger aus Irland, der in den Vereinigten Staaten war und dort Bibelstunden hielt und der dann vorzeitig wieder abreiste und als Grund angab, ich will mich 3 Monate in die Stille zurückziehen und versuchen herauszufinden, wie ich vor dem Richterstuhl des Christus dastehen werde. Jetzt, sagte er, könnte ich ja noch einiges ändern. Der Mann ist herrlich. Aber sollten wir nicht alle einmal versuchen, wie wir vor dem Richterstuhl des Christus dastehen? Sollten wir nicht alle uns fragen, ob die Folgerungen, die der Geist Gottes zieht, auf uns zutreffen? Und ich jetzt selber auch eine Folgerung aussprechen. Wenn einer wirklich die Gnade Jesu erfahren hat, dann liebt er den Herrn. Tun wir das alle? Liebst du ihn? Ach, was sind das für arme Christen, die nur feststellen, ich glaube an ihn, habe ich das ewige Leben und damit ist die Sache erledigt. Ich kann doch nicht immer dahinterherlaufen, immer davon sprechen. Wenn wir ihn lieben, dann wird es uns nicht so leicht, zu viel von ihm zu sprechen. Wenn wir ihn lieben, dann gehört ihm unser Herz und damit das Wichtigste. Obwohl einer die Gnade erfahren hat, ohne den Herrn zu lieben? Die Frage will ich nicht beantworten, kann ich auch gar nicht. Aber die andere kann ich beantworten. Wer ihn wirklich kennt, ihn erlebt hat, wer um seine Güte weiß, der liebt ihn. Und das wollen wir uns alle einmal fragen. Wie steht's bei mir mit diesem Punkt? Und wenn ich ihn liebe, dann verblasst alles andere. Und ich glaube, die Liebe zeigt sich sehr stark im Lob und in der Anbetung. Du weißt nicht, wie viel ich anbete und ich weiß es nicht von dir. Das brauchen wir auch nicht zu wissen. Aber ich muss wissen, wie es bei mir steht. Ob ich den Herrn anbete oder ob ich ihm nur mit meinen Wünschen und Bitten und vielleicht sogar mit meinen Nöten und Klagen komme. Ob ich ihn anbete. Das ist ein Ausdruck unserer Liebe zu ihm. Und dieser Ausdruck sollte unser Leben prägen. Möchte Gott uns helfen, dass wir erkennen, wie wunderbar er ist, wie nah er uns ist und dass wir einmal bei ihm sein werden. Und möchte das alles unser Herz erfüllen mit einer tiefen Liebe zu ihm. Und seien wir von einem gewiss, verborgen bleiben kann die nicht, auch unter uns. Und möchte die doch unser Leben bestimmen in diesem Kreis und überall, wo wir sind.